Herzlich willkommen zur WETMED Uni Alumni Session, dem Podcast-Format der WETMED Uni für Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. Dieser Podcast richtet sich primär an Alumni der WETMED Uni, aber auch an alle anderen interessierten Personen und bindet sowohl Alumni als auch Mitarbeiterinnen der WETMED Uni als Gesprächspartnerinnen ein. Freuen Sie sich wieder auf spannende Diskussionen, wertvolle Einblicke und Geschichten aus dem Tierarztalltag, abseits des klassisch-klinischen Geschehens. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich von unseren Expertinnen inspirieren. Mein Name ist Karin Bayer, ich bin Lab-Managerin des Clever Dog Labs am Messerli-Forschungsinstitut hier an der WETMED-Uni und werde Sie durch diese Folge begleiten als Moderatorin. Worum geht es denn heute? Es geht um Assistenzhunde und ihre Aufgaben und auch die Anforderungen in der tierärztlichen Praxis, die sich daraus ergeben. In Österreich gibt es immer mehr ausgebildete Assistenzhunde. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle im Leben vieler Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder auch mit psychischen Erkrankungen. Diese besondere Mensch-Tier-Beziehung wird auch von Tierärzten und Tierärztinnen wahrgenommen und wir wollen heute erforschen, welche Rolle sie im Leben eines Assistenzhundes spielen. Ich darf die Expertinnen der heutigen Session begrüßen. Das ist einerseits Vizerektorin Barbara Boxthaler. Sie ist jetzt die, das muss ich immer nachschauen, Vizerektorin für Lehre, Lehrinnovation und klinische Angelegenheiten.
So ist es.
Ist aber heute in ihrer Rolle eben als Wissenschaftlerin und Veterinärmedizinerin bei uns. Dann darf ich Tierärztin Birgit Dastig vorstellen, die auch Hallo. Selber Assistenzhunde ausbildet und auch einen mit hat. Und Karl Weißenbacher, ein gern gesehener, häufiger Gast hier, der Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle für Assistenzhunde hier an der WETMED-Uni. Und als erstes darf ich dich, Barbara Boxthaler, um eine kurze Vorstellung bitten.
Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Danke für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich bin heute weniger da in meiner doch recht neuen Rolle als Vizerektorin, sondern in meiner Rolle als Forscherin. Und wir haben uns sehr lange schon mit dem Thema Blindenführhunde beschäftigt und hier vor allem damit, welchen Einfluss das Tragen des Blindenführhundegeschirrs auf den Bewegungsablauf dieser Tiere hat. Ich denke, ich werde dann nachher noch dazu kommen, ein bisschen mehr darüber zu erzählen und freue mich schon sehr darauf.
Danke vielmals. Birgit Dastig, darf ich dich um eine kurze Vorstellung bitten?
Ja, hallo. Also ich bin erstens einmal Mama von 3 Kindern, Ehefrau, Tierärztin, selber Diabetikerin und habe selber einen Assistenzhund und bin auch Assistenzhunde- und Therapiehundetrainerin. Also alles in einer Person und möchte euch heute dann sozusagen aus meiner Sicht ein bisschen alles näher bringen, was so rundherum von der Praxis her in unserer Tierarztpraxis vorkommt, aber auch mich selber betrifft, auf alles, was sozusagen mir im Alltag begegnet, wie die Schoki mir hilft, aber auch an manche Grenzen, wo wir stoßen.
Perfekt, danke schön. Also Schoki ist
mit dabei heute.
Fünfter Teilnehmer. Karl Weißenbacher, darf ich dich bitten?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Leiter der Prüfstelle für Assistenzhunde, Therapiebegleithunde und tierschutzqualifizierte Hundetrainer. Also de facto alles, was ordentlich staatlich und gesetzlich geregelt ist, muss bei uns vorbei an der WETMED, an der Prüfstelle. Und das ist auch gut so.
Sehr fein, kurz und knackig. Und wir gehen jetzt mal gleich ins Thema, einmal um die Begriffe zu definieren. Worum geht es denn überhaupt heute? Wir haben ja, das ist ein kleiner Hinweis auf die schon eine Folge, die es schon gab und die es auch wert ist anzuhören, über die Therapiebegleithunde. Was ist jetzt der Unterschied? Was ist ein Assistenzhund?
Assistenzhund ist ganz klar geregelt, auch im § 39a Bundesbehindertengesetz. Das heißt, ein Assistenzhund ist ein Hund, der ständig bei seiner Person mit einer Beeinträchtigung, egal welche, lebt und für diese eine Person arbeitet. Der Therapiebegleithund hat ja Arbeitszeitbeschränkungen und arbeitet de facto für Fremdpersonen und ist ansonsten ein normaler Familienhund. Also Assistenzhund ist ständig bei seiner Person und arbeitet nur für eine Person.
Und, muss aber genauso wie der Therapiebegleitung eine Ausbildung machen, die wahrscheinlich noch viel herausfordernder ist.
Ja, die ist tatsächlich wesentlich herausfordernder und auch was die gesundheitliche Eignung betrifft. Ja, und da kommen ja unsere Tierärztinnen ins Spiel und da sind wir sehr rigoros, was die gesundheitlichen Voraussetzungen des Assistenzhundes betrifft, weil wir einerseits ja der Meinung sind, dass nur ein sehr gesunder Hund seine Arbeit ordentlich leisten kann, dann sind diese Hunde ja nicht ganz billig in der Anschaffung. Das heißt, sie sollen auch möglichst lange arbeiten können, setzt wiederum eine gute Gesundheit voraus und ist natürlich auch ein Schutz des Konsumenten, des Käufers, also des Assistenzhunde-Interessierten oder der Person mit Behinderung, die ja einen gesunden, komplett ausgebildeten Hund haben will und kaufen will. Und das stellen wir sicher.
Mhm. Assistenzhunde ist ja ein Überbegriff. Da gibt es ja verschiedene Unterteilungen.
Ja, wir haben im Wesentlichen, also wir haben drei Unterteilungen. Das sind die blinden für Hunde, die kennt jeder, braucht man nicht viel Sinn dazu zu sagen. Dann haben wir die Servicehunde für Personen mit einer körperlichen Einschränkung. Und die Signalhunde. Und die Signalhunde sind jetzt eine ganz große Gruppe. Das ist für Personen mit psychischen, neurologischen bzw. Stoffwechselerkrankungen. Und damit können wir in dieser Gruppe alles subsumieren, was wir unter Servicehund oder Blindenführhund nicht reinbringen. Und das ist auch eine sehr gute, schöne Lösung, die der österreichische Gesetzgeber gefunden hat und die auch auf europäischer Ebene sehr viel Beachtung findet.
Sehr fein. Birgit, du hast gesagt, du bildest auch Assistenzhunde aus. Welche Gruppe bildest du da aus? Also, oder alle? Oder?
Also im Moment sind wir eigentlich hauptsächlich dabei, dass wir Servicehunde und eben Signalhunde ausbilden. Das ist eigentlich so, ich bin gemeinsam mit einer Kollegin, wir haben damals gemeinsam die Ausbildung gemacht. Und meine Kollegin ist auch meine Tierarzthelferin und wie gesagt, wir haben uns da beide in diesen Bereich eigentlich hineingelebt und bilden die sehr integrativ aus. Also wie gesagt, da wird vielleicht der Karl dann eh noch ein bisschen mehr dazu sagen, ob man jetzt den, wie gesagt, Selbstausbildung oder integrativ oder eben über nur Fremdausbildung. Und uns war es wichtig, dass wir das eigentlich in Kombination ausbilden. Und ebenso wie meine Schoki zum Beispiel, die ist dann wirklich schon als Welpe zu uns gekommen. Und wie gesagt, die wächst bei mir im Familienverband und bei meiner Kollegin auf. Also wie gesagt, diese Hunde lernen wirklich von klein auf sozusagen einmal den ganzen Alltag, das ganze Leben rundherum, Kinder, Katzen, alle anderen Tiere. Also geht auch mit in die Praxis. Also wie gesagt, diesen ganzen Alltag, überall nehmen wir sie eigentlich mit, wo wir sozusagen unterwegs sind, dass sie auch schon eben von öffentlichen Verkehrsmitteln überall unterwegs sind.
Okay, das heißt, die werden bei dir von Anfang an ausgebildet. Mhm. Es gibt ja dann auch Modelle, wo sie zuerst bei Gastfamilien sind.
Genau.
Aber das ist bei
Das machen nicht wir so eigentlich Fall. Nicht, weil wir eigentlich im kleinen Rahmen das machen wollen. Wir schauen auch dann immer, dass wir über karitative Veranstaltungen zum Beispiel dann auch wieder für Leute, die zum Beispiel sich so einen Assistenzhund nicht leisten können, dass wir da zum Beispiel Geld servicieren können, Unterstützungen heranbringen und dann eben gemeinsam mit den Familien dann den Hund ausbilden. Und sie dann auch wirklich bis zur Prüfung begleiten und wenn sie die dann auch haben, auch dann weiter nachher immer wieder einmal Kurse, die können auch immer wieder zu uns bringen oder wenn sie einmal wirklich nicht drauf schauen können, einmal eine Woche kommt der Hund auch wieder mal zu uns nach Hause. Also wir haben da ganz engen Kontakt zu unseren.
Stichwort Prüfung. Sind ja verschiedene Stufen der Prüfung zu bewältigen.
Das ist richtig, ja. Also die erste Prüfung ist definitiv die gesundheitliche Eignung. Ja. Das darf passieren ab einem Alter von einem Jahr. Das heißt, wenn der Hund körperlich auf jeden Fall ausgewachsen ist. Da haben wir einen sehr rigorosen Befunderhebungsbogen, auch adaptiert auf verschiedene Rassen und verschiedene Erkrankungen, die halt gehäuft auftreten bei gewissen Rassen. Das muss genau abgearbeitet werden. Und der nächste Schritt ist dann, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Fremdausbildung und Selbstausbildung, ja, oder die integrative Ausbildung, wie die Birgit das erwähnt hat. Die Fremdausbildung ist die klassische Ausbildung, das heißt, der Hund wird von einer Ausbildungsstätte als Welpe gekauft, großgezogen, wie auch immer, geht dann in die gesunden Untersuchung und bekommt dann die eigentliche Ausbildung für seine Assistenzleistung. Wird dann mit 18 Monaten von uns qualitätsgeprüft. Das heißt, da schauen wir uns genau an, kann der Hund die geforderten Leistungen bringen und bringt er diese, ist er auch sozial und umweltverträglich und hat einen vernünftigen Grundgehorsam. Und danach kommt es zur Zusammenschulung mit der Person oder mit dem Menschen mit Behinderung. Die muss mindestens 6 Wochen dauern, das heißt, der Hund muss durchgehend 6 Wochen bei der Person leben. Und wenn dann die Zusammenschulung passiert ist, kommt es zur Teamprüfung. Das heißt, die Teamprüfung ist dann der behinderte Mensch mit seinem Hund und dann ist ein Assistenzhundeteam und kriegt dann auch die entsprechenden Kennzeichnungen von uns, dass jeder in der Öffentlichkeit so weiß, das ist ein Assistenzhundeteam, ein Assistenzhund, der hat besondere Zutrittsrechte. Die zweite Möglichkeit, die der Gesetzgeber geschaffen hat, ist eben diese integrative Ausbildung oder auch Selbstausbildung, wo sich der Mensch mit Behinderung den Hund kauft, selber großzieht, in die Gesundenuntersuchung schickt und dann mit Hilfe eines Trainers, Trainerin, eigentlich vom Welpen an, den Hund für seine Bedürfnisse ausbildet. Das ist die integrative, ist die deutlich billigere Version der Ausbildung. In der Teamprüfung wird aber dasselbe verlangt, Gesundheitsvoraussetzungen sind komplett dieselben wie bei Fremdausbildungen. Das Risiko liegt beim Menschen mit Behinderung, ja? Und es fallen ungefähr 50% der Hunde durch die Gesunduntersuchung. Ja, und das muss jedem bewusst sein. Ja. Gehe ich das Risiko ein, kaufe ich einen Welpen, der ist dann nicht geeignet, dann habe ich einen Familienhund, der auch sehr nett ist, wird aber nie ein Assistenzhund werden. Und oder sage ich, ich gehe das Risiko nicht ein, ich suche mir einen qualitätsgeprüften Hund oder eine Ausbildungsstätte mit Fremdausbildung und da habe ich halt den deutlich teureren Weg.
Und teuer ist es schon. Also,
ja, wir reden also, da von bei Signal-Service-Hunden ab momentan 27.000 bis 35.000 Euro und beim Blindenführhund bei 40.000 bis 45.000 Euro.
Du hast dich besonders mit den Blindenführhunden beschäftigt, beziehungsweise was es da für Einschränkungen dann durch die Führgeschirre geben kann. Gibt es da auch irgendwie Rassen, wo du gesehen hast, das geht besser oder schlechter? Oder was waren da denn die Ergebnisse dieser Studien?
Also jetzt mal für den Anfang, es war jetzt nicht unser Ziel, spezifische Rassen zu untersuchen. Wir haben halt auch diese typischen größeren Rassen vertreten, die jetzt in diesem Job sozusagen arbeiten. Was uns interessiert hat, war immer, welche Auswirkungen dieses Blindenführhundegeschirr eigentlich auf den Bewegungsablauf der Hunde hat. Und ich würde gerne ein bisschen von der Historie erzählen, weil das einfach auch eine sehr schöne Historie ist. Ja. Wir haben im Rahmen der physikalischen Medizin Rehabilitation, wo wir ja die Ambulanz hier haben auf der Uni und die ich bis vor kurzem auch geleitet habe, sehen wir ja immer wieder auch Blindenführhunde, andere Servicehunde, aber nicht so häufig, sind primär, vielleicht weil auch am häufigsten vertreten, Blindenführhunde. Und wir haben im Zuge dessen jemanden kennengelernt, das war die Helga Warnicek vor vielen, vielen Jahren. Und die Helga war jemand, die immer extrem engagiert für die Gesundheit von Blindenführhunden war. Also Helga war selber blind.
Mit ihrem Schäferhund.
Mit ihrem Schäferhund, genau, immer zu sehen. Und Helga war ganz besonders interessiert immer in diesen Geschirren. Und hat immer gesagt, könnt ihr da nicht mal eine Studie machen, ihr könnt doch die Bewegungsanalysen machen. Und daraus hat sich dann auch mit einer Förderung von der Stadt Wien unsere allererste Studie zu dem Thema ergeben. Das waren 2 Doktorarbeiten. Und ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, ich glaube 2012 oder so. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Und wir haben uns damals zum allerersten Mal angeschaut, wie eigentlich dieser Bewegungsablauf beim Führen im Geschirr sich verändert. Da haben wir uns zum Beispiel angeschaut, wie sich der Vorführbogen von der Vorderextremität verändert. Haben wir Unterschiede zum Beispiel in der Streckung vom Schultergelenk. Und wir haben uns auch angeschaut, wie sich die Bewegung von der Wirbelsäule ändert. Das können wir in unserem Labor. Wir haben Kamerasysteme, mit denen wir die Hunde aufnehmen können und dann sehr kompliziert mit Markern verschiedenste Punkte auswerten können, Winkel berechnen können. Und wir haben das eben damals gemacht unter Mithilfe auch eben vom Karl, vom Herrn Ferstl. Die haben uns Blinden für Hunde zur Verfügung gestellt und die haben im normalen Gehen gemessen, aber auch beim Ausweichen von einem Hindernis zum Beispiel. Und wir haben damals schon die ersten sehr deutlichen Hinweise darauf bekommen, dass die Führgeschirre eigentlich ein jedes, so wie es verwendet wird, die Wirbelsäulenbewegung einschränkt. Und zwar eher in der seitlichen Richtung, aber nicht nach oben und unten, was wir ursprünglich erwartet hätten, aber auch eben das Vorführen der Vorderextremität. Wir haben damals auch zwischen den Geschirren Unterschiede gesehen. Das waren jetzt allerdings damals Geschirre, die uns die Helga zur Verfügung gestellt hat. Aber es gab doch je nach Geschirrtyp Unterschiede. Waren allerdings alle vom Norweger-Typ. Das muss ich, glaube ich, nicht erklären, das weiß jeder. Ja. Und das war eigentlich eine wirklich tolle, spannende Studie. Klingt jetzt ein bisschen leichter, als es dann in der Ausführung wirklich war. Ja, also wir haben tatsächlich so 2 Jahre gebraucht für die Studie. Und dann haben wir eigentlich damals schon gewusst, holla, da tut sich was und das hat einen Einfluss auf die Hunde. Wir sollten eigentlich weitermachen. Nur, wie es dann halt so oft ist, ist uns das Geld ausgegangen. Ja. Das heißt, wir konnten nicht weitermachen. Diese Studien kosten einfach einen Haufen Geld, wenn man das eben schön machen möchte. Und dann passierte halt was sehr Trauriges. Die Helga ist gestorben und hat aber dem Verein der Freunde der Assistenzhunde Europas sozusagen Geld überlassen, aber mit dem Wunsch, dass Geld weiter investiert wird in Forschung. Und hat danach dann also sozusagen gesagt, ja, hier ist Geld, ihr könnt weitermachen. Davor ist noch etwas passiert und es war ganz toll, weil das hat Auswirkungen nicht nur auf Blinden für Hunde, sondern fast auf alle Hunde. Kam der Karl zu mir und hat gesagt, du, meine Tochter Diana, die wäre jetzt demnächst mal fertig im Studium, die braucht noch eine Diplomarbeit. Ich habe gesagt, ja, immer nur her damit. Ja, hat sie eine Idee? Habt ihr eine Idee, was ihr machen wollt? Ja, wir haben eine Idee. Wir würden uns gerne anschauen. Ein Geschirr, von dem wir glauben, dass es gut ist für den Hund, ja, zum Führen jetzt in der Arbeit. Ja, und das Ganze im Vergleich zum konventionellen Geschirr, das der Hund immer trägt. Und es war ganz spannend, weil das war ein Y-Geschirr. Ja, ein sehr weiches, anschmiegsames Y-Geschirr. Und ich habe gesagt, klar, ist eine coole Sache, das machen wir. Wir haben es diesmal ein bisschen einfacher gemacht, weil, wenn die Anna, das ist eine Diplomarbeit und keine Doktorarbeit. Das heißt, wir haben mit unserer Druckmessplatte gemessen, mit der können wir die Schrittlänge messen. Wir können messen, mit wie viel Kraft jedes einzelne Bein belastet wird. Und das haben wir in verschiedenen Konditionen gemacht, also an Halsband und Leine, im Geschirr, in beiden Geschirren mit Leine und dann in beiden Geschirren auch unter Führarbeit, unter Zug. Und wir waren eigentlich der ganz festen Überzeugung, dass herauskommen wird, was uns Facebook eigentlich eh schon lange beibringt und die sozialen Medien, dass diese klassischen Norweger Führgeschirre, die die Blinden für Hunde ja auch üblicherweise tragen, das Bewegungsausmaß der Vorderextremität viel mehr einschränken werden als das Y-Geschirr. Schmeckt es. Ist genau das Gegenteil dabei herausgekommen. Wir konnten zeigen, dass das Y-Geschirr zu einer wirklich signifikanten Verringerung der Schrittlänge führt, ne, sobald der Hund ein bisschen Zug ins Geschirr bringt. Ja, sie hatten keinen Unterschied beim ganz normalen Gehen, bei Durchhängen der Leine. Aber sobald ein bisschen Zug da war, haben gedacht, ups, ja. Wir haben dann ein bisschen die Literatur geschaut und jetzt eben auch vielleicht als Info, auch wenn es jemand hören möchte, es gibt mittlerweile keine einzige Studie, die nicht gezeigt hätte, dass das Y-Geschirr das Bewegungsausmaß der Vorderextremität, die Extension des Schultergelenkes viel mehr einschränkt als das böse Norweger Geschirr, ja. Also will zwar niemand hören, ist aber so, ja. Und das war mal die Diplomarbeit von der Anna, die haben auch super publiziert, also war schöne Arbeit. Und ja, und dann kam das Geld von der Helga und daraufhin haben wir als nächstes Projekt, ich hoffe, ich rede nicht zu lange, wenn man mich über Forschung reden lässt, dann rede ich mal ewig.
Ja, ich war ja auch total spannend,
ja,
oder?
Entschuldigung, aber gleich entschuldigen, ja. Dann haben wir das Projekt Helga sozusagen ins Leben gerufen. Da hat sich mein Mitarbeiter, der Masud Akupur, eingebracht, ganz stark. Und da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, warum? Eigentlich ist es so, dass das böse Norweger Geschirr die Extremitätenbewegung viel weniger einschränkt als das ach so gute Y-Geschirr. Und was wir dann gemacht haben im nächsten Schritt ist, der Masud, hat ein tatsächlich realistisches Modell, Computermodell eines Hundes gebaut. Ne? Also nicht ich zeichne den rein, sondern wirklich ein anatomisch realistisches Modell, in das wir auch realistische Bewegungsdaten reinspielen können. Klingt jetzt einfach, ja, aber war sehr kompliziert, wie der Masud das geschafft hat, war sie nett, also ich jetzt nicht gekonnt, ja. Und das bedeutet, wir können dieses Modell ganz realistisch im Computer marschieren lassen. Und dann sind wir hingegangen und haben auf dieses Modell die beiden Geschirrtypen drauf simuliert und konnten uns ja, weil wir praktisch das Skelett gehen sehen, ja, wirklich mal anschauen, wie schränken denn diese Geschirrtypen rein prinzipiell die Bewegung ein, woher kommt das? Und dabei haben wir was gesehen, was eigentlich jeder weiß, aber nie bedenkt. Ein Großteil des Vorführbogens der Vorderextremität wird nicht über das Schultergelenk gemacht, sondern über das Schulterblatt. Also 60% des Bewegungsausmaßes gehen über die Rotation vom Schulterblatt auf den Brustkorb. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ein Y-Geschirr ein typisches läuft, dann sieht man, dass es immer über das Schulterblatt geht und vor allem auch über die dorsale Grenze oder Kante vom Schulterblatt. Und das Schulterblatt bewegt sich nicht nur parallel am Brustkorb, sondern natürlich logischerweise auch nach oben und unten. Und hier schränkt das Y-Geschirr diese Bewegung tatsächlich ein. Ja? Das Norweger Geschirr macht das schon auch, ja? Aber eben an weniger Punkten, als es das Y-Geschirr macht. Und dann, ich bin gleich fertig, haben wir gesagt, okay, jetzt wissen wir schon mal viel. Ja, es ist eh super, im Norweger Geschirr zu führen, da haben wir jetzt mal prinzipiell nichts dagegen. Aber Leute, wir haben alle Studien, die wir immer gemacht haben, immer mit demselben Hundeführer, Herr Ferstl, beziehungsweise derselben Hundeführerin, der Anna, gemacht, damit wir einen Einflussfaktor weniger haben. Aber es gibt kleine Hunde, große Hunde, kleine Menschen, große Menschen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie das ist mit dem Bügel, dann ist es doch eigentlich schon mal total logisch, dass der Anstellwinkel dieses Bügels am Geschirr wahrscheinlich einen Unterschied macht, ja, auf den Zug, der Druck, der ausgeübt wird auf den Brustkorb des Hundes beim Führen. Ja. Das übrigens habe ich vergessen vorhin zu erzählen, das haben wir in unserer allerersten Studie auch mitgemessen, welcher Druck auf den Hundekörper ausgeübt wird. Und dann haben wir gesagt, na, das müssen wir uns anschauen. Und es hat noch nie jemand die Hinterbeine untersucht. Welchen Effekt hat das Führen eigentlich auf die Hinterbeine? Dann haben wir wieder Geld eingeworben, diesmal Gesellschaft für kynologische Forschung aus Deutschland, ein kleines Stipendium für Doktorandin und da arbeiten wir jetzt gerade dran. Also wir testen jetzt Geschirre in unterschiedlichen Führbügellängen und werden uns anschauen, welche Effekte wir da haben.
Ja, sehr spannend. Bildest du auch Hunde, Servicehunde, die an die Zugbügel auch tragen, so Stabilisierungsbügel? Oder?
Also wir haben es bis jetzt noch nicht gebraucht. Also da war eigentlich noch kein Bedarf. Also wie gesagt, unsere Serviceleistungen haben sie dann eigentlich auf, wie gesagt, Licht einschalten, helfen beim Anziehen, Dinge bringen, Türen öffnen in diese Richtung, dieses Ziehen und Stupsen da schon. Also da natürlich macht der Hund auch sozusagen vielleicht außergewöhnliche Bewegungen, wenn er jetzt ein Seil ziehen muss oder die Lade aufmachen. Also gerade, wie gesagt, die Schoki holt zum Beispiel auch Notfallmedikamente aus der Lade heraus und bringt sie mir. Sie kann eben Lichtschalter in verschiedensten Varianten einschalten. Also diese Dinge, Glocken läuten, vor allem wenn zum Beispiel ich in der Nacht schlafe und ich würde nicht aufwachen. Ich habe zwar selber noch ein Sensorsystem zusätzlich, das auch noch piepsen würde, aber wenn man im Unterzucker fällt, kann es passieren, dass man da das nicht mitkommt. Oder eben wir auch eben Kinder haben, die zum Beispiel Diabetiker sind, wo sozusagen die Mama dann geweckt werden muss. Und da lernen die Hunde zum Beispiel Bettdecke wegziehen, Glocke drücken, so im Prinzip aufmerksam zu machen und dann im Prinzip den Helfer dem zu Helfenden zu bringen. Also so zum Beispiel bei mir Mann aufwecken, beim anderen die Mutter aufwecken, dass man dann eben isst oder eben Insulin zum Beispiel zuführt. Mhm.
Und welche Rassen sind da bei dir irgendwie vor allem häufig?
Also wir sind jetzt eigentlich im Prinzip teilweise mit Labradudel zum Beispiel ganz viel unterwegs. Wir haben Lagottis ausgebildet. Es kommt halt auch immer auf die Größe drauf an. Wer ist sozusagen der Patient? Wer bräuchte so einen Servicehund? Und ich glaube, da muss man eben ganz individuell auf die Patienten. Was haben die für körperliche Möglichkeiten? Was haben die für einen Platz? Wie schaut's da rundherum aus? Was haben die für Auto? Man denkt doch gar nicht, für viele ist das dann auch, jetzt hat er vielleicht einen Rollstuhl, dann braucht er noch den Hund dazu, dann hat er noch den Autobox. Also es kommt dann ja nicht nur das eine auf den zu, sondern man muss dann eben die ganze Familie. Und deswegen ist wir diese integrative Geschichte, also nicht, dass wir jetzt das als Selbstausbildung die Leute lassen, sondern wir als Firma unterstützen die. Also wir kaufen mal die Hunde, wir haben auch das Risiko zum Beispiel. Und wenn der Hund nicht gesundheitlich geeignet ist, müssen wir schauen, dass wir den an anderen sozusagen für den finden. Aber wir haben dann immer noch gute Familienhunde gefunden, wo einer nicht geeignet war. Also muss ja ganz, oder eben auch wenn wir gesehen haben, in den ersten Monaten, der eignet sich einfach nicht, der will das gar nicht, mit dem Patienten zu arbeiten. Ja? Also dann merkt man, also auch die Schoki zeigt mir ganz, ganz deutlich, also vor allem bei dieser Ausbildung, wir haben ja wirklich alles mitgemacht. Also die Schoki hat in der Assistenzhundeausbildung, ich hab die immer einen großen Kurs gemacht in Deutschland und dann haben wir eben wirklich in alle Sparten reinschnuppern müssen und dürfen. Wir haben ja über 50 Hausaufgaben mit Videos machen müssen. Und das war eigentlich ganz interessant. Sie hat sehr wohl gezeigt oder man hat erkannt, was ihrer Spaß macht in der Arbeit und was ihrer nicht Spaß macht. Oder eben zum Beispiel, sie geht wahnsinnig gern in Schulen, arbeitet extrem gern mit Kindern. Aber es war für sie dann doch wieder Überwindung, wenn wir zum Beispiel ins Altersheim gegangen sind. Und es ist ganz eine andere Arbeitsrichtung. Die Gerüche sind für den Hund anders. Also es war da, wir durften da eigentlich mit der Schoki in alle Varianten rein. Und das war für mich eigentlich eine ganz eine tolle Ausbildungsgeschichte und auch für mich selber zum Lernen. Und wie weit wir eben Assistenzhunde ausbilden und dass wir auch Grenzen haben. Also man kann nicht jedem das erfüllen, was er sich vorstellt, weil manche kommen und haben Vorstellungen, da muss man eigentlich dann sagen, na, da müssen wir Stopp machen. Also da oder da ist ein Hund vielleicht für sie nicht geeignet, vielleicht müssen sie mit Therapiehunden arbeiten, dass jemand Fremder zu ihnen kommt und sie unterstützt. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Also wir schauen uns immer die Leute an, wie wohnen die zu Hause, was haben sie für Familienverhältnisse, haben Sie auch jemanden, wenn Sie selber ausfallen? Weil es kann ja sein, dass Sie ins Krankenhaus müssen, auf eine Reha, wie weit kann da der Hund mit? Und das ist dann eigentlich eine wichtige Sache.
Zum Thema, wie kann der Hund mit, glaube ich, sollten wir mal uns anschauen, wie sind denn die Zutrittsrechte für solche Hunde?
Grundsätzlich darf der Assistenzhund überall mit. Ja? Ich kann einen Rollstuhlfahrer ja nicht den Rollstuhl wegnehmen, wenn er ins Krankenhaus kommt. Das heißt, es ist auch klar geregelt. Also salopp gesagt, überall, wo ich mit Straßenschuhen hingehen kann, darf der Assistenzhund mitgehen. In Krankenhäusern ist es geregelt seit letzten Jahr Juli, in der Hygieneordnung der Ärztekammer, die klar besagt, dass Assistenzhunde in Behandlungsräume der Klasse 1 mitgehen dürfen. Und Klasse 1 Behandlungsräume sind die normalen Konsultationsräume, das sind Räume, wo Blut abgenommen wird, wo Infusionen gegeben wird. Höherklassige, da reden wir dann eh von schwereren Erkrankungen, da ist es dann eigentlich nicht mehr notwendig, weil der Assistenzhundehalter, die Halterin den Hund auch nicht mehr selber versorgen kann. Das ist schon die Einschränkung, das muss man schon ganz klar dazu sagen. Wenn der Hund in ein Krankenhaus mitgeht, und das darf er, dann muss aber immer der Assistenzhundehalter, die Halterin in der Lage sein, den Hund selber zu versorgen. Es ist nicht Aufgabe vom Personal eines Krankenhauses, Hunde zu versorgen. Ja? Da sind oft auch ein bisschen falsche Vorstellungen, was das betrifft. Und wie du richtig gesagt hast, diese falschen Vorstellungen, die werden zum Teil auch von Ausbildungsstätten geweckt, beziehungsweise nicht klar dargestellt. Das ist auch der Grund, wieso wir verpflichtend jetzt mit 1. Januar 2025 eingeführt haben, eine Informationsveranstaltung für alle Assistenz- und Erhalterinnen, wo wir genau über diese Tatsachen aufklären und im Anschluss auch Einzelgespräche anbieten. Und die werden rege wahrgenommen und da stellt sich tatsächlich immer wieder raus, so der Hund wird dann oft so als hehres, als tolles Heilmittel dargestellt oder in Gedanken und dann im Gespräch kommen sie dann drauf, na eigentlich passt der Hund gar nicht zu mir, zu meiner Lebensplanung und auch nicht unbedingt zu meiner Erkrankung. Ja, da gibt es andere Hilfsmittel und das muss man auch klar darstellen. Ja. Hund ist sicher was Tolles, ich bin ein großer Hundefreund, aber kann nicht das alleinige Heilmittel sein. Und der Hund hat da gewisse Grenzen, das muss man auch sagen.
Naja, so wie du, Birgit, gesagt hast, wie ist das jetzt in der tierärztlichen Praxis, wenn jetzt da ein Assistenzhundehalter mit seinem Hund in die Praxis kommt? Was gibt es da Besonderheiten, die vielleicht Tierärzte, Tierärztinnen dann beachten sollten?
Also was wir in unserer Praxis eigentlich eingeführt haben, wenn wir schon wissen, dass ein Assistenzhundebesitzer oder eben welche Bedürfnisse die haben, also wir lernen die auch dann kennen, die stellen sich vor und die wissen auch durch das, dass ich einen Assistenzhund habe, merken die auch ganz, dass sie da anders ein bisschen aufgehoben sind und wir bemühen uns, dass wir denen dann in zum Beispiel immer Randtermine geben, also außer es ist jetzt ein akuter Unfall, aber wenn jetzt sozusagen normale Impfungen etc. sind, dann schaue ich auch immer, dass wir irgendwann einen Sessel extra haben, dass der immer dabei ist, auch wenn wir mal zum Röntgen gehen müssen oder auch wenn wir zum Beispiel nur eine kleine Warze irgendwo entfernen müssen, die wollen sich dann gar nicht trennen davon. Also wir versuchen das dann so weit zu machen, dass der halt dann beim Kopf zum Beispiel bleibt, eben den wirklich mitnehmen in dem Geschehen, dass man nochmal draußen hinsetzt, was zum Trinken gibt, auch dem Hund nochmal extra, also dass man da wirklich ein bisschen mehr Zeit sich gibt und denen auch das Gefühl, sie haben jetzt da keine Hetze und sie haben auch keine Beeinträchtigung. Also ich versuche solche Menschen auch zu zeigen, du kannst, auch wenn du so eine Beeinträchtigung hast, du kannst alles machen. Und das ist ganz wichtig. Und das habe ich auch durch meinen Diabetes sehen müssen, weil es ist oft ganz, dass jemand dich abstempelt, ja, du hast das, aber nein, ich kann deswegen genauso alles machen. Also ich mache mit meiner Familie alles, wir gehen überall hin, auch die Schoki darf überall mit. Und da war eigentlich schon für mich, ich habe da eben manchmal auch mit Karl schon telefoniert, also mir ist es sogar bei einer großen Tierärztefortbildung, also wirklich Tierärztefortbildung passiert, wir wurden eingeladen, dazu hinzukommen. Wir hätten ein Hotelzimmer gebraucht und es war ein 5-Sterne-Hotel bei uns im südlichen Bundesland und mir wurde der Zugang verweigert.
Tatsächlich.
Und dann habe ich dann wirklich den Karl angerufen und gesagt, was ich da mache. Und wir sind dann wirklich extra behandelt worden. Also ich habe dann einen Sackerl gekriegt, habe gesagt, ich muss außer dem Hotelgelände Gassi gehen. Und, aber das was Vorteil war, wir haben eine 150 Quadratmeter Suite extra für uns bekommen. Ne? Aber die haben das nicht gewusst. Und gerade in Hotels ist es heute noch nicht ganz sozusagen, oder auch letztes Mal, wir waren jetzt im Urlaub, sind wir zurückgekommen über Vorarlberg, sind dann zum Hotel, das auch einen Campingplatz dabei hat. Wir sind Camper. In Frankreich, wo wir Urlaub waren, du hast kein Problem, überall sind Hunde willkommen. Bei uns kommst du herein, ja, zum Essen im Hotel darf er mitgehen. Es ist ein Hotel anschließend, da kannst du auch einchecken mit dem Hund. Aber am Campingplatz ist kein Hund erlaubt.
Okay.
Also es passieren dann schon nur lustig skurrile Sachen, wo man dann wirklich sich mal auf die Füße stellen muss und sagen, na, sicher nicht. Und wie gesagt, es ist ja nicht jeder offensichtlich so, dass ich sage, also man sieht mir jetzt meine Krankheit von außen gleich an, nicht? Und ich will sie auch nicht jedem sofort hindrücken. Und das ist eigentlich das, wo dann das Interessante ist, dass man dann da wirklich kämpfen möchte. Und das ist eigentlich auch ein Ziel, was die Schoki und ich uns ein bisschen gelegt haben, dass wir da ein bisschen Vormarsch arbeiten. Leisten. Ja,
das ist ganz, ganz wichtig, eben für eben Dinge, die nicht so offensichtlich sind, weil ja doch den Rollstuhlfahrer, da sieht man ganz genau, was da Sache ist, aber trotzdem, ja.
Vielleicht ergänzend zu den Signalhunden, ja, wo man die Erkrankung ja nicht wirklich sieht. Und da haben wir tatsächlich sehr häufig, also das ist inzwischen unsere größte Gruppe, psychische Erkrankungen. Und diese Personen halten Druck ganz schlecht aus. Und da ist es, glaube ich, gerade im tierärztlichen Bereich auch wichtig, diese Randtermine zu geben und vorher zu fragen, das kann man auch, welche Form von Assistenzhund ist es. Und wenn dann das kommt, es ist ein Signalhund, dann muss es klingeln. Ne? Da muss ich doppelt aufpassen, da muss ich mir tatsächlich mehr Zeit lassen. Behutsam sprechen, sehr klar sprechen und Dinge erklären und nicht im Schnelldurchgang, da muss ich mehr Zeit aufwenden. Genau. Das ist wichtig.
Ja. Ja, weil eben die Servicehunde, die eben Rollstuhl begleiten oder Blindenführhunde, da sieht man einfach ganz genau sofort, was ist der Sache. Aber eben Signalhund kann eben ganz verborgen sein und aber auch ja, ganz, ganz schwierige Situationen bedeuten. Ja. Und wenn man da vorbereitet ist, ist das, glaube ich, ganz gut.
Und was ja auch ganz wichtig ist, vielleicht, dass man sich aus dir jetzt einmal ein bisschen über diese Erkrankungen, was die Patientenbesitzer haben, auch ein bisschen fortbildet, weil der Hund macht ja zum Beispiel ein Anzeigeverhalten, nicht? Welche Anzeigeverhalten hat er? Weil es passiert zum Beispiel eben, starrt sie dich an, stupst sie dich an, wenn sie plötzlich während der Untersuchung andere Sachen macht, als wie jetzt nur einfach dort oben sitzen und sich Krallen schneiden zum Beispiel zu lassen, sondern der Hund einfach sich nicht zum Beispiel richtig beruhigen lässt etc., weil dann sollte man vielleicht auch als Tierarzt immer überlegen, ist da vielleicht beim Patientenbesitzer was? Der ist nervös, der fällt in Unterzucker, weil er jetzt beim Tierarzt ist. Oder der hat durch seine psychische Erkrankung ein Problem, dass er jetzt einfach stressbedingt da ist. Dass ich dann wirklich nachfrage beim Patientenbesitzer, brauchen Sie irgendwas? Ist alles okay mit dem Hund? Also das kommt auch, glaube ich, ganz gut an, wenn man sich als Tierarzt da Gedanken macht und dann schaut, dass sozusagen dem Hundebesitzer sozusagen auch einmal der beruhigt wird, dann auch der Hund sozusagen mit Leckerlis zum Beispiel belohnt wird, wenn er welche braucht, also wenn er zum Beispiel als Belohnung ein Spiel, ein Leckerli hat und dann erst mit der Untersuchung weitermachen. Also wir hatten das ja auch wirklich einmal in einer Prüfung, in einer Teamprüfung, wo dann der junge Mann, der sozusagen zur Prüfung gegangen ist, eigentlich total in vor lauter Nervosität in Unterzucker gefallen ist und da war total wichtig, dass die Prüfung unterbrochen worden ist, der hat sich dann wieder erfangen und die Prüfung ist dann erst weitergegangen, wie sozusagen beide wieder voll konzentrationsbereit waren.
Also dieses Hineinversetzen ist ganz wichtig. Hast du das bei deinen Blinden für Hunden auch irgendwie mal ausprobieren können, das mit dem Hund gehen?
Ja, ich hatte mehrere Gelegenheiten dazu. Also ich war zum Beispiel einmal eingeladen auf einem Seminar vom Verein der Freunde der Assistenzhunde. Da habe ich einen kleinen Vortrag auch gehalten darüber, was kann man machen jetzt daheim für seinen Hund, Massage, solche Geschichten. Und da haben sie sich mich tatsächlich geschnappt, haben mir eine Brille aufgesetzt, die also wirklich einen Sehsinn wegnimmt und mir einen Hund in die Hand gedrückt. Und gesagt, so viel Vergnügen, da ist die Treppe. Und das war echt eine unglaubliche Erfahrung, ja, weil es ist nochmal ein Riesenunterschied. Und ich fand das ja schlau von denen, ja, nicht einfach zu sagen, geh mal 10 Meter geradeaus, ja, sondern wirklich gesagt haben, lass dich vom Hund vom ersten Stock ins Erdgeschoss bringen, weil dieses Vertrauen, das man da haben muss, klar, ich meine, nicht geübt, und so weiter, das ist überhaupt keine Frage, aber es war echt nicht einfach, sich dem Hund so anzuvertrauen und gleichzeitig unpackbar faszinierend. Also, dass der Hund, der mich ja eigentlich jetzt nicht näher persönlich kannte, nicht mit mir zusammen trainiert war, einfach gesagt hat, okay, das ist mein Job, ich bring dich da schon runter, beruhig dich, ja. Und das hat gut funktioniert und ich bewundere diese Tiere und ich bewundere aber auch das Vertrauen, das die Menschen haben, also dieses Team. Also wir machen das gemeinsam. Das ist wirklich immer wieder berührend teilweise auch zu sehen. Ne?
Ja, so eine ganz spezielle Beziehung. Ja. Ja. Ja, also es ist ganz spannend, was da an Themen hier heute zusammengekommen ist. Und ich denke, wir können da noch viele Stunden über dieses Thema sprechen und werden hoffentlich auch weitere Forschungsergebnisse dann hören, wenn die nächsten Studien heraus sind, die vielleicht dann wieder ganz ungewöhnliche Erkenntnisse geben.
Schauen wir mal, ja. Vielleicht genau. Ergänzend dazu zu den Studien. Ja, wir haben jetzt da über Blinden für Hunde geredet und Babsi ihr Spezialgebiet. Wir machen aber natürlich auch in anderen Bereichen sehr viel Forschung hier an der Uni mit unseren Assistenzhunden, speziell auch was Stressforschung betrifft, mit auch ganz erstaunlichen Ergebnissen, ja, und unerwarteten Ergebnissen zum Teil.
Was würdest du so jetzt als letztes Statement den Alumni da draußen, den Tierärzten, den Tierärztinnen mitgeben, was so die wichtigste Botschaft ist, was Assistenzhunde betrifft?
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema und eine tolle Lücke, sage ich einmal, in unserem Beruf ist, weil du hast eigentlich nicht jetzt nur mehr mit den Tieren zu tun, sondern du hast den Menschen dazu. Und ich glaube, dass da einfach das Tätigkeitsfeld sich viel breiter eröffnet. Und das ist auch etwas, was mir so wichtig ist, dass wir nicht nur mehr der reine Spezialist sind, sondern dass wir auch wieder mal ein bisschen, gerade so wie wir in der Landpraxis, rundherum, wir haben Mensch und Tier. Und das wird oft einmal vergessen. Und ich glaube, das ist etwas, was mir so am Herzen liegt, dass wir diese Teams, auch wenn es jetzt vielleicht keine geprüften Assistenzhunde-Teams, aber auch wenn Herli mit Hund kommt, die gehören zusammen. Und die muss man dann auch irgendwo in einem zu sehen. Also
gemeinsam abholen.
Genau, das ist gemeinsame Abholen.
Sehr fein. Gut, das war die heutige Folge der VetMed-Uni Alumni-Session. Wir hoffen, Sie haben wieder wertvolle Anregungen für Ihren Praxisalltag mitnehmen können und gleichzeitig etwas auch über die Wissenschaft erfahren und die vielfältigen Aufgaben der Assistenzhunde besser kennengelernt. Freuen wir uns auf weitere spannende Folgen. Und natürlich gerne Feedback bzw. Anregungen, was denn auch für Themen wären, die alle interessieren würden da draußen. Die diversen Links und nützliche Informationen gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Danke.